Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Flusspferd, Orang-Utan, Erdmännchen, Ameisenbären, Nashörner, Löwen, all diese Tiere sind ihr nicht fremd. Seit nicht einmal 2 Wochen ist sie offiziell im Amt als neue Leiterin des Frankfurter Zoos, als erste Frau. Das wurde ja auch mal Zeit. Mein Gast im HR3 Sonntagstalk ist Christina Geiger. Herzlichen Glückwunsch und guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank.
Wie viele Chefinnen gibt's denn in unseren Zoos Land auf Land ab?
Ich glaube, es ist im Moment wirklich nur eine Handvoll von sehr vielen Zoos, ja. Ist noch eine Männerdomäne im Moment.
Also, dann wird ja Zeit, dass Sie das rocken. Dem Zoo sind Sie ja nun schon länger als Tierärztin verbunden. Aber wenn eine Frau gewählt wird, ist das dann auch für Sie selbst noch etwas Besonderes als Signal auch in die Branche?
Das war nie meine Absicht und auch nicht so mein Gedanke, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin jetzt wirklich verwundert und freue mich auch über das Echo, das darüber kommt. Aber ich habe in meiner beruflichen Laufbahn bisher zum Glück, muss ich wirklich sagen, nie das Gefühl gehabt, dass das Geschlecht irgendeine Rolle gespielt hat, was ja auch was Gutes ist.
Ja, wichtig ist dann eben doch auch die Kompetenz. Seit dem 15. Februar sind Sie im Amt. Eben noch Tierärztin und jetzt Zoodirektorin. Muss ich mir das vorstellen wie so ein bisschen beim DFB? Plötzlich ist der Haupttrainer weg und dann guckt man. Wer kennt denn das Team richtig gut? Wer kennt alle Tiere? Das könnte doch die Dr. Geiger machen.
Offensichtlich hat mein Vorgänger, Herr Dr. Casares, sich das so ein bisschen so gedacht. Denn er war tatsächlich letztendlich derjenige, der diesen Gedanke bei mir überhaupt eingepflanzt und hervorgerufen hat. Ohne ihn wäre ich da vielleicht nicht so direkt drauf gekommen.
Was hat er denn geweckt, dass Sie es gewagt haben zu denken, ja, das könnte was für mich sein?
Also ich habe ihn eigentlich direkt gefragt, ob er schon eine Idee hat, wen er denn uns da lässt, wenn er uns einfach hier so schnöde verlässt. Und dann hat er gesagt, was wäre denn mit dir? Und dann habe ich erst gedacht, er macht einen Witz, aber offensichtlich hat er es ernst gemeint.
Sie lachen ja gerne. Ist Ihnen das Lachen im Hals so stecken geblieben oder haben Sie gleich Ja gesagt?
Nee, ganz ehrlich, in dem Moment war ich ziemlich schockiert. Ich habe erstmal gar nichts mehr gesagt und habe dann so abgewunken und habe gesagt, nee, jetzt mal im Ernst. Und dann kam er aber immer wieder auf das Thema zurück und ich musste ihm versprechen, drüber nachzudenken. Und er hat auch immer wieder gefragt, auch als er dann schon in Spanien war. Und das war ja auch ein offizielles Auswahlverfahren mit Bewerbung und so weiter. Und dann habe ich doch relativ spät dann erstmal eine Bewerbung eingereicht.
Was hat Sie zögern lassen? Frau Geiger.
Ich habe natürlich meinen vorherigen Job auch wirklich sehr geliebt und ich habe schon einige Zoodirektoren hier leider Gottes kommen und gehen sehen und konnte ich schon einschätzen, was der Job so bedeutet und das ist schon auch natürlich eine große Verantwortung und ja, ich wollte außerdem eine sehr perfekte Bewerbungsmappe haben und für die habe ich mir viel Zeit gelassen.
Okay, also das mit dem Perfektionismus hat, glaube ich, geklappt und das mit dem guten Job abliefern auch. Wenn man auf die Tätigkeit der Tierärztin schaut in einem großen Zoo mit so vielen Tieren und denen der Zoodirektorin, was sind denn neue Arbeitsfelder, die jetzt dazukommen?
Also ich merke jetzt schon, dass ich halt ganz anders Büroarbeiten habe. Ich habe hier immer Berge von Unterschriften machen. Das bleibt nicht aus. Ich muss mich mit ganz anderen Vorgängen beschäftigen, mit denen ich jetzt vielleicht vorher nicht so Kontakt hatte. Aber natürlich bleibt schon
Buchhaltung, Personal,
ganz genau,
offizielle Gäste empfangen.
Genau, das sind viele Sachen. Also wirklich Verwaltungsaufgaben sind viel, viel mehr natürlich. Ja, politische Dinge, viel mehr Besprechungen mit noch viel mehr Abteilungen als vorher, mit denen ich halt vorher auf kollegialer Ebene zusammengearbeitet habe als Tierärztin. Und da bin ich jetzt plötzlich dann der Vorgesetzte.
Das heißt, es kann auch sein, dass Sie etwas genehmigen oder etwas ablehnen müssen, wo Sie vorher die Forderung gestellt haben und haben gesagt, Herr Casares, das brauchen wir jetzt. Plötzlich muss man eben auch schauen, dass man die Zahlen wahrscheinlich auch im Blick hat.
Genau, das wird mir blühen auf jeden Fall. Noch bin ich in den ersten paar Tagen nicht in die Situation gekommen, aber ich denke, es wird nicht ausbleiben, leider.
Mhm. Als Tierärztin trägt man ja gerne mal Gummistiefel, auf jeden Fall festes Schuhwerk. Styling jetzt, sind Sie noch dabei geblieben bei der Farbe Grün?
Tatsächlich bin ich gestern, weil wir eine Schießübung hatten, in meinen normalen Tierarztklamotten hier wieder im Zoogesellschaftshaus in mein Büro gelaufen und alle haben gesagt, was machst du? Falscher Dresscode.
Naja, aber das spricht doch dafür, dass Sie auf jeden Fall die Verbindung zu dieser Tätigkeit, die Sie ja auch lieben und so lange so professionell und hochkarätig ausgeübt haben, den der Tierärzte nicht ganz aus dem Blick verlieren wollen. Ich habe gehört, am Wochenende Einsatzbereitschaftsdienst. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Jetzt an diesem Wochenende haben Sie auf jeden Fall erstmal Einsatz im HR3 Sonntagstalk. Ich freue mich, dass Sie mein Gast des Tages sind, Dr. Christina Geiger, die neue Chefin des Frankfurter Zoos. Und was ein Zoo 2020 für Sie ausmacht, das klären wir gleich.
2022 natürlich. Sorry, Leute. Ich weiß, welches Jahr wir haben. Wenn man ihn besucht, dann kann man über 4000 Tiere viel mehr lernen oder über 400 Tiergattungen näher kennenlernen. Der Frankfurter Zoo ist riesig und ich behaupte, alle in und um Frankfurt kennen ihn. Aber kaum jemand kennt ihn so gut wie mein Gast im heutigen HR3 Sonntagstalk, Dr. Christina Geiger. Sie ist die neue Direktorin des Frankfurter Zoos und schon fast 15 Jahre als Tierärztin im Zoo. Kennen Sie wirklich alle Tiere?
Die meisten tatsächlich ja, zumindest die schon mal krank waren auf jeden Fall oder wo wir Behandlungen machen mussten, Kontrollen, wo Geburten waren, da kriegt man schon wirklich viele von denen mal zu Gesicht und hat mit denen zu tun. Ich kann jetzt nicht jeden Fisch vielleicht benennen, aber doch, viele kenne ich wirklich gut und lange.
Man weiß ja aus Klassen- oder Kollegenkreisen immer, es gibt den einen oder die eine, die immer besonders anfällig ist. Ja? Beim ersten Nieselregen hat der Kollege sofort eine Grippe und kommt nicht. Gibt es das auch im Zoo, so Tiere, die besonders anfällig sind für Krankheiten?
Ja, logisch. Also das ist erstens mal vielleicht auch eine von der Tierart abhängige Sache, aber wir haben auch ein paar Individuen, die wir so ein bisschen als Pechvögel bezeichnen. Da haben wir mehrere von und also mehrere von dieser einen Art und ein einzelnes Tier ist dann plötzlich irgendwie immer der Hallo hier bei irgendwie einer kleinen Wunde oder wenn man sich mal verletzt oder so schreit, da haben wir schon so ein paar Kandidaten.
An welche Tierarten denken Sie da, Dr. Geiger?
Also, jetzt gerade denke ich aktuell an unser Gelbrücken-Duckerweibchen Dolly. Die hat auch immer mal ihre Wehwehchen und jetzt hat sie sich gerade einen Fuß verrenkt. Also die hat irgendwie immer
was. Die braucht vielleicht auch Aufmerksamkeit.
Vielleicht.
Ein Zoo im Jahre 2020 zu führen und zu übernehmen, was heißt das genau? Welche Aufgabe liegt vor Ihnen?
Wir wollen auf jeden Fall weiter der Aufgabe, die sich alle Zoos Europa und weltweit stellen, nachkommen, indem wir es schaffen, über die Brücke durch die Tiere, die wir hier zeigen und das möglichst in natürlichen oder naturnahen Umgebungen, die Menschen und die Leute, die zu Besuch kommen, dazu anzuregen, darüber nachzudenken, was ist eigentlich mit diesen Tieren in der Natur los? Wo kommen die her? Was passiert mit dem Lebensraum der Tiere? Wie kommt es dazu, dass wir die hier im Zoo halten oder halten müssen? Und was kann ich dafür tun, dass wir es vielleicht in Zukunft irgendwann mal nicht mehr brauchen?
Okay, also das heißt, Sie haben nicht nur die Tiere, sondern eben auch den Besucher, die Besucherin und den Wissensstand im Blick.
Genau, denn wir halten die Tiere ja nicht zum Selbstzweck, nur um sie zu halten, sondern die sollen ja eine Aufgabe erfüllen und die ist bei uns eben Vermittlung von verschiedenen Botschaften. Und zwei ganz wichtige sind eben einmal die Naturschutzgedanken und das andere ist wirklich eine Bildung, eine Umweltbildung und auch eine Bildung über Biologie.
Wenn wir an den Zoo denken, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass sich viele freuen, es gibt Nachwuchs. Und wenn der sich einstellt, dann ist das immer ein Grund, ein Zoo zu besuchen oder nochmal wieder ein neuer Grund, sich ein Ticket zu kaufen für den Zoo. Ist Nachwuchs auch für Sie als Tierärztin und als Zoodirektorin auch immer noch ein Highlight?
Klar, es ist ein Highlight, aber manchmal ist es sogar eher ein Problem für uns. Mhm. Denn wir entscheiden gar nicht selber, ob und wie viel Nachwuchs wir überhaupt von einer Tierart haben dürfen, denn die ganzen Tiere werden bei uns in Populationen gedacht. Und das heißt, wenn wir hier zum Beispiel eine Gruppe Klammeraffen haben, dann sprechen wir von der Population gar nicht, dann meinen wir gar nicht nur die Tiergruppe hier in Frankfurt, sondern dann meinen wir alle von den Zuchtbüchern gemeinsam gemanagten Individuen von dieser einen Art. Und wenn es dann so ist, dass zum Beispiel gerade in einem Jahr alle besonders viele Babys bekommen haben, dann sagt das Zuchtbuch so, jetzt ist mal Stopp, alle Plätze, die wir für gut befinden in allen Zoos, sind jetzt voll. Das heißt, ihr müsst mal ein bisschen Pause machen. Und dann kommen wir oftmals in die andere Situation, dass wir uns viele Gedanken machen, wie wir denn jetzt mal Babys verhindern können.
Das heißt dann extra Gehege oder gibt es dann die Antibabypille für den Klammeraffen?
Das sind schon mal zwei hervorragende Optionen. Es ist beides möglich. Also je nach Tierart sind die Unterschiede da. Also es gibt natürlich auch wirklich Unterschiede, wie die Reproduktion funktioniert. Und da gibt es tiermedizinische Präparate. Aber es gibt durchaus auch Tiere, die ganz normale Antibabypille bei uns kriegen. Oder man behilft sich einfach eben mit räumlicher Trennung.
Dann hoffen wir einfach, dass sie nicht allmorgen nicht vergessen, die zu nehmen. Wenn tierischer Nachwuchs kommt, dann wird ja immer mal so ein Name gesucht. Bekommt eigentlich jedes Tier so einen Namen? Oder ist das dann nur, wenn Patenschaften vielleicht vergeben werden? Oder kriegt jede Schlange, Krokodil, jeder Pinguin oder Finger, Affe, Äffchen auch einen Namen? Oder nie also, fährt Dame Petra, bleibt mir noch in Erinnerung.
Ja, genau. Das lässt sich eigentlich bei den meisten Fällen gar nicht verhindern. Da heißen Krokodile auch mal Bobo-Dino-Blitz. Nee, da sind sehr, sehr kreative Sachen unterwegs bei uns. Das kommt einfach auch ein bisschen aus unserem Alltag, wie wir mit den Tieren umgehen. Da sind natürlich auch immer Menschen im Spiel, sind sicher auch mal die Paten oder Zeitungs- oder Radiowettbewerbe, aber ganz viel sind es einfach die Tierpfleger, die im Alltag mit den Tieren zu tun haben, die da auch ganz nah dran sind, die Tiere natürlich auch ansprechen, wenn die in den Gehegen arbeiten oder mit den Tieren arbeiten, die vielleicht auch charakterliche Besonderheiten kennen. Und ja, also die meisten Namen kommen schon aus dem Zoo und von den Leuten, die ganz eng mit denen zu tun haben.
Die schon dran sind. Daher haben wir ja auch alle unseren Spitznamen. Dann muss ich Sie gleich noch mal fragen, liebe Dr. Christina Geiger, hat auch eine Zoodirektorin ein Lieblingstier? Was sind das? Die Erdferkel, die Okapis? Und eine Befragung bei jungen Frauen zwischen 14 und Ende 20-Jährigen hat immer noch als Traumberuf den der Tierärztin. Ob das so ist? Sie kennen den Alltag der Tierärztin, klären wir gleich. Wer mit der Familie den Frankfurter Zoo besucht, kennt viele Tiere und hat vielleicht ein Lieblingstier. Mein Gast des Tages im HR3 Sonntagstalk kennt alle Tiere im Frankfurter Zoo. Christina Geiger ist die neue Zoodirektorin. Aber seit 2007 ist sie schon im Frankfurter Zoo zu Hause, beruflich zu Hause, sage ich mal, und versorgt als Tierärztin die unterschiedlichsten Tiere. Lieblingstier der Zoodirektorin, gibt's das? Oder darf man das nicht sagen wie so ein Lehrer?
Ich habe auch immer gesagt, offiziell habe ich keins. Aber ich habe schon als Baby bei der Geburt einen Stoffelefanten geschenkt bekommen. Und ich glaube, da ist was hängen geblieben.
Es sind also die Elefanten, die großen Tiere.
Genau,
die Gorillas, großen Tiere. Hirscheber, Zeiger-Antilopen. Der Frankfurter Zoo hat viel zu bieten. Bei einer Befragung sollten 14- bis 30-Jährige ihren Traumberuf als Kind angeben. Bei den Mädchen auf Platz 1 Tierärztin, noch vor Model, Schauspielerin und Sängerin. Weiß nicht, ob das andere auch Optionen für Sie gewesen wären, Frau Geiger. Aber was hat dieser Beruf an Träumen und auch an Alltag?
Also ich weiß nicht, welches Kind findet Tiere nicht toll? Ich fand auch Tiere immer toll. Und dann überlegt man sich, naja, wenn ich jetzt Biologie studiere oder so, dann ist es nicht greifbar, nicht handfest. Da kann man sich so keinen richtigen Berufsbezeichnung drunter vorstellen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, dann mache ich doch Tiermedizin. Und ja, also ich finde, für mich gibt es auch nichts Schöneres. Es ist einfach, man kann Einfluss darauf nehmen, wie es Tieren geht. Das war für mich auch ein Grund, warum ich auch im Zoo dann Tierärztin sein wollte. Und das entwickelt sich jetzt natürlich mit der neuen Position noch weiter, dass ich eben vielleicht noch auf eine andere Art und Weise Einfluss darauf nehmen kann, wie wir uns hier mit unseren Tieren beschäftigen und wie wir uns um sie kümmern.
Mhm. Sie sitzen am Schreibtisch von Bernhard Schimek, der ja auch Direktor war. Der hat ja Spuren hinterlassen. Warum sollten Sie das nicht auch können, Dr. Geiger?
Ja, wobei ich glaube, er hat eher bei den weiblichen Tierpflegerinnen hier Spuren hinterlassen, als ich hier zu arbeiten anfing und mal gefragt habe. Da gab es echt noch Damen hier, die haben ihn noch persönlich kennengelernt und da stieg sofort ein Glitzern in die Augen.
Okay, Sie rocken das jetzt mit Kompetenz. Wir sind schon etwas weiter.
Genau, da kann ich nicht mithalten. Und ich führe auch keinen Geparden an der Leine durch den Zoo.
Das stimmt. Und wir wollen natürlich Bernhard Schimek die Kompetenz nicht absprechen. Aber die Frage ist, wie kann man Spuren hinterlassen in so einem Amt? Und ist das eigentlich wichtig, 2022 zu sagen, der Frankfurter Zoo hat die Chance, ein Meilenstein zu werden in der Art, wie man einen Zoo führt, wie man Tiere präsentiert? Also warum dann nicht ein bisschen Ehrgeiz entwickeln?
Genau, also diese Chance hat Frankfurt auf jeden Fall. Wir haben hier eine ganz prädestinierte Situation, auch neben unserer Innenstadtlage, dass wir im Haus bei uns eine Naturschutzorganisation angesiedelt haben, die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Und das ist in Deutschland wirklich was Außergewöhnliches. Und da haben wir ein fantastisches Potenzial, eben die Zootierhaltung direkt mit den wunderbaren Projekten im Naturschutz, die die ZGF draußen betreibt, direkt die Verknüpfung zu setzen.
Ich hatte gerade noch mal auf Ihren Beruf angesprochen, den der Tierärztin. Und klar, Sie sagen, es gibt kaum ein Kind, das keine Tiere mag. Aber hat der Beruf auch Schattenseiten, also den ganzen Tag dem Hamster vielleicht einen faulen Zahn herausoperieren, ist auf Dauer natürlich auch Routine, so wie wir alle immer Routine haben in unserem Alltag. Aber gibt es in Ihrem Tätigkeitsfeld, und Sie sind ja jetzt nicht nur auf Kleintiere oder Pferde oder, keine Ahnung, Seeadler spezialisiert, sondern Sie haben ja die ganze Palette der Tierwelt jeden Tag vor sich.
Ja, natürlich ist es was anderes. Also klar ist es hier im Zoo zu arbeiten so speziell, weil wir jeden Tag eine neue Herausforderung haben. Wir müssen immer improvisieren und kreativ sein. Da gibt es nichts von der Stange, auch an medizinischen Geräten und so weiter. Mhm. Aber es gibt dann schon auch Faktoren, die einen dann begrenzen, einfach weil wir hier keine an Menschen gewöhnten, keine domestizierten Tiere haben. Und da gibt es viele Vorgehensweisen, wo ich mal eben vielleicht meine Katze oder meinen Hund mal schnell auf den Tisch hebe beim Tierarzt, den festhalte und man nimmt mal eine Blutprobe.
Ein Leckerli für das Nilpferd, das funktioniert nicht, Frau Geiger.
Das geht bei manchen Tieren vielleicht mittlerweile schon, aber bei vielen Tieren ist es nach wie vor was, was denen großen Stress bedeuten würde und wo man dann lange auch überlegt, ob man sich eine Narkose traut, weil das Risiko vielleicht schon sehr hoch sein könnte, denn es sind und bleiben Wildtiere, die auch noch nicht so deutlich wahrnehmbare Krankheitssymptome sehr, sehr lange zu verbergen versuchen. Und dann könnte eben schon ein viel stärkerer Schaden als das, was wir wahrnehmen, vorhanden sein. Und dann wäre eine Narkose natürlich vielleicht noch das Tröpfchen, was das Fass zum Überlaufen bringt.
Okay, und die versuchen das zu verbergen, weil in der Natur wäre das schädlich, das würde Schwäche bedeuten?
Exakt. Man würde dann aus dem Herdenverband, aus dem Sozialverband rausfallen, man würde nicht mehr hinterherkommen, man würde auffällig für Beutegreifer sein, man würde vielleicht nicht mehr als Sexualpartner in Frage kommen und deswegen gilt es, sowas eben in dem verdammt harten Leben draußen zu verbergen und das setzt sich halt hier noch ein bisschen fort, auch wenn Klar. wir versuchen, sie wirklich genau zu beobachten und sowas rechtzeitig zu entdecken.
Bis auf diese eine Lady, irgendwas mit Gelb haben Sie am Anfang gesagt, genau, die immer sofort die, die sofort die Foto und sagt, wo ist hier der Notarzt?
Die Dolly. Ja.
Das ist so eine, die am Wochenende in die Notaufnahme geht.
Sie hat eine Standleitung.
Okay, dann müssen wir gleich mal das typische Geräusch nachmachen, wenn Sie mit dem Blasrohr arbeiten. Wäre jetzt mein Vorschlag. Wie klingt das Blasrohr bei Ihnen?
Eigentlich nur so.
Ja, bei das mir ist viel zu viel Spucke dabei. Okay, gleich mehr mit Ihnen, liebe Dr. Christina Geiger. Sie sind die neue Direktorin im Frankfurter Zoo und haben sich einiges vorgenommen. Gleich mehr mit Ihnen. Wenn mein kleiner Hund, der Snoopy, zum Tierarzt muss, dann locke ich ihn natürlich mit Streicheleinheiten und seinen absoluten Lieblingsleckerlis. Wie macht das aber die erfolgreiche und erfahrene Tierärztin Dr. Christina Geiger, wenn ihre tierischen Patientinnen in Ruhe untersucht werden müssen? Da braucht es im Zoo schon ganz andere Mittel, oder? Als nur ein paar ganz kleine Kuscheleinheiten. Frau Geiger, wir haben eben ein Blasrohr nachgemacht. Nur ein ganz kurzer Laut, fast ein bisschen unscheinbar. Merken Tiere trotzdem, wenn man ihnen sich auf diese Art und Weise nähert, um ihnen zu helfen, ein Medikament zu verabreichen oder sie zu pflegen?
Die merken das genau. Ich meine, ich gehe vielleicht jetzt auch zum Beispiel Corona-bedingt nicht mehr so in jedes Haus, um auch da die Abstandsregeln einzuhalten. Und wenn man mit einem Medikament kommt oder irgendwo anders plötzlich langläuft, wo man sonst nicht langläuft, dann wissen die Bescheid. Muss auch gar nicht immer ein krankes Tier sein, dann auch Impfstoffe und Sonstiges verabreichen wir mit dem Blasrohr. Also das kriegen die dann schon ziemlich schnell spitz, dass was anders läuft. Und man muss sie vielleicht auch mal irgendwie ein anderes Gehege absperren oder von den anderen Gruppenmitgliedern absperren, damit man sicher ist, man trifft das richtige Tier. Und ja, da ist hier schon Alarm unter Umständen.
Ich merke das schon. Egal ob Erdmännchen, Orang-Utan, Ameisenbär oder Nashorn, die spüren einfach, wenn etwas anders läuft. Bei der Versorgung von Menschen jetzt in der Pandemie haben wir ja gemerkt, es war eine große gesellschaftspolitische Diskussion. Wir haben einen Mangel an Pfleger und Pflegerinnen. Haben Sie Personalmangel im Zoo?
Das war auch eine große Sorge bei uns. Was würde passieren, wenn die Leute ausfallen oder größere Anteile unserer Belegschaft ausfallen? Denn der Tierpflegerberuf beispielsweise, der Zootierpfleger ist ein Ausbildungsberuf. Also das sind hochqualifizierte Fachkräfte, die hier bei uns arbeiten. Und natürlich sind die in den speziellen Bereichen auch nochmal besonders eingearbeitet. Und es ist schon ziemlich wichtig, dass man weiß, dass man bei einem Löwe oder bei einem Nashorn oder bei einem Menschenaffe den richtigen Schieber auf und zu macht. Und deswegen ja, haben wir uns da viele Gedanken drüber gemacht und auch bei den Gärtnern und den Handwerkern, die wir alle brauchen, um hier die Anlagen am Laufen zu halten. Und der meiste Teil des Zoos war tatsächlich in zwei Teams eingeteilt und alle haben echt mit viel Durchhaltevermögen das mitgemacht, sodass wir es geschafft haben, durch diese Zeit ohne größere Ausfälle durchzukommen.
Das ist doch mal ein Lob hier ans Team, dass alle wirklich auch sich so diszipliniert dann dran gehalten haben. Aber das heißt, der Pfleger oder die Pflegerin, die müsste doch dann eigentlich wissen, wie man das Nashorn oder den Löwen austritt, um das Blasrohr perfekt anzusetzen für die anstehende Narkose, oder?
Na klar, ohne die geht gar nichts.
Das heißt, sie brauchen Verbündete und das sind dann immer die Pfleger der jeweiligen Tierart. Sie konnten nicht als Tierärztin, als sie das noch lange waren, einfach reinlaufen ins Gehege.
Ich hätte gekonnt, aber das war mir zu riskant. Nein, das ist so eine goldene Regel und mit der fahre ich bisher auch sehr gut und meine Kollegin macht das auch so. Wir betreten kein Gehege, ohne die Tierpfleger vorher zumindest zu informieren und meistens eigentlich sogar dabei zu haben. Einfach damit die auch wissen, was ist mit dem Tier los, warum ist er denn heute so komisch, warum will er vielleicht durch die Tür nicht mehr gehen. Das müssen die ja auch wissen, um das Tier dann richtig einzuschätzen und deswegen ist das das A und O, dass man das gemeinsam macht.
Und wonach entscheidet sich einer der Kollegen und Kolleginnen für eine bestimmte Tierart oder werden die zugeteilt, wenn die sich vorstellen? Oder könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte gerne zum Faultier, weil die machen eh nur einmal in der Woche Pipi, da muss ich den Käfig nicht so oft reinigen.
Also es gibt tatsächlich beide Möglichkeiten, aber in der überwiegenden Zahl der Fälle ist es so, dass wir eine Stelle ausschreiben für einen konkreten Bereich und man sich gezielt darauf bewerben muss. Und da haben wir dann auch viele Interessenten und finden eigentlich immer sehr gut Personal, aber wenn man dann merkt, das ist vielleicht doch nicht das Richtige, dann gibt es sicher an ein oder anderen Stelle immer mal die Möglichkeit zu tauschen. Aber auch der Zootierpflegerberuf ist, glaube ich, fast so begehrt wie der Tierarztbesuch. Wir haben große Nachfrage an Nachwuchskräften.
Aber das ist doch schön. Also man hört ja überall wirklich, Dr. Geiger, in allen Branchen, es gibt einen Mangel an Nachwuchs. Und seien Sie froh, wenn das bei Ihnen nicht der Fall ist. Ich meine, 4.500 Tiere, über 400 Tiergattungen, mit denen Sie zu tun haben. Da sind große dabei, kleine, giftige, bissige, harmlose, gefährliche, wilde Tiere. Gab es schon mal brenzlige Situationen, an die Sie zurückdenken und jetzt doch froh sind, dass Sie am Schreibtisch sitzen von Bernhard Schimpf?
Also richtig extreme zum Glück, toi 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 nicht, muss man auf Holz klopfen hier irgendwo. Nein, ich habe anekdotenhaft welche erzählt bekommen, aber natürlich gab es schon auch Situationen, wo es passieren könnte, dass man die Kontrolle verliert. Also weiß nicht, wenn zum Beispiel mal ein Tier in einer Narkose eine etwas wachere Stufe erreicht, als eigentlich in dem Moment geplant, dass sowas passiert. Oder dass ein Tier, was sonst eigentlich ziemlich zahm ist, ich hatte so einen Vorfall mal mit einer Bongo-Antilope und eigentlich relativ gut einschätzbar war, dann, wenn es krank ist, plötzlich doch irgendwie anders reagiert und sich nicht so wohlfühlt und einem dann schon mal eher die Grenzen aufweist und sagt, nein, du darfst mich jederzeit kraulen, aber heute ist mir nicht danach. Und dann kriegt man schon mal so ein ordentliches Horn übergezogen, zwar nur als Warnung, aber dann weiß man wieder, dass man den Respekt nicht umsonst hat.
Ja, und das gehört eben auch dazu, der Respekt tatsächlich, wenn ich Sie richtig verstehe, diese Grenzen erstmal überhaupt zu erkennen und sie dann eben auch zu respektieren. Sind Besucher und Besucherinnen manchmal respektlos?
Das erleben wir zum Glück sehr, sehr selten. Also gegenüber den Tieren eigentlich überhaupt nicht. Ein bisschen vielleicht gegenüber manchen Grenzen, Abgrenzungen, kleinen Zäunen oder Mülleimern. Aber zum Glück.
Die man auch benutzen kann, die stehen da nicht nur zur Deko.
Aber nein, also das muss man wirklich sagen, den Tieren gegenüber toi, toi, toi.
Ach, Sie sind einfach noch so nett, Dr. Geiger. Sie könnten jetzt die Chance nutzen und sagen, ich verlange einfach, dass der ganze Müll nicht bei uns rumfliegt. Es ist wirklich immer sehr sauber, wenn man in den Frankfurter Zoo geht, das muss ich sagen. Ist ja wirklich eine Rettung gewesen. Ich kann das nur für meine Familie sagen, der Sonntagmorgen noch vor HR3 war Zoo-Morgen. Wir müssen gleich klären, was heißt das eigentlich, Nachhaltigkeit, Artenschutz für einen Zoo wie Frankfurt, einer großen Stadt wie Frankfurt und welche Aufgaben warten da auf die neue Zoodirektorin? Vielleicht können wir auch noch mal klären, ob es so kleine Diven gibt unter den Tierchen. Gleich mehr mit Ihnen.
Ich glaube, die kennen wir alle, diesen einen Kollegen, die eine Kollegin, der man genau anmerkt, wann sie in die Kantine muss, weil der Hunger kommt. Dieser eine Freund, die eine Freundin, die nett sind, richtig nett, aber auch schon ordentlich nervig sein können. Der Bekannte mit der genauen Vorstellung, wie der Abend laufen muss. Aber gibt es so ein Verhalten eigentlich auch bei Tieren? Dr. Christina Geiger, neue Chefin des Zoos in Frankfurt. Gibt es unter den Tieren im Zoo auch Diven?
Auf jeden Fall gibt es die. Doch, die haben alle ihre eigenen Charaktere. Es gibt manche, die sind wirklich einfach Herzchen, muss man sagen, die sind zuckersüß. Aber es gibt auch welche, die haben starke Stimmungsschwankungen. Die sind am einen Tag total freundlich und am nächsten Tag, da suchst du besser das Weite.
Was ist mit denen los?
Ist einfach so, das ist teilweise ähnlich wie bei uns und gerade auch bei den Menschenaffen, an die habe ich jetzt gerade gedacht, da sind ein paar Ladies dabei, da sind auch Weibchen, die teilweise auch schon ein bisschen älter sind und die haben schon durchaus ihre Stimmungsschwankungen.
Gibt's bestimmt auch bei den männlichen Tieren. Auf der Website des Frankfurter Zoos gibt's reichlich Videos. Da kriegt man ganz schöne Einblicke hinter die Kulissen, kann jeder mal sich anschauen. Zum Beispiel ein Video, in dem kann man dieses Transportkistentraining sehen für den Seebären Emil und Samu. Also ohne Training wären die sonst nicht reingegangen. Ende letzten Jahres, am 6. Dezember, haben die beiden sich auf eine Reise gemacht nach Sao Paulo.
Mhm. Ja, das war eine Empfehlung vom Zuchtbuch, weil wir da Veränderungen in der Zusammensetzung der Gruppe haben sollen auf Empfehlung des Zuchtbuchs. Und dann wurde eben entschieden, dass unsere beiden Tiere am besten dorthin passen. Und dann muss man eben auch mal in etwas entfernteren Flieger steigen. Und damit es für die Tiere eben möglichst angenehm oder so stressfrei wie möglich ist, fangen die Tierpfleger dann schon sehr, sehr früh an, die Tiere an ihre Transportbehältnisse zu gewöhnen, damit sie die auch kennen. Gerade wenn sie viele Stunden da drin verbringen müssen, ist es einfach angenehmer, wenn sie die kennen und schon vorher gesehen haben. Und das führt dann im Idealfall dazu, dass sie mehrmals am Tag oder auch mal für ein paar Minuten freiwillig da reingehen. Vielleicht gibt es dann da besonders tolles Essen oder manchmal auch nur noch da drin das Essen. Und dann finden die das an dem Tag, wo es ernst wird, richtig gut da reinzugehen, fühlen sich wohl und fühlen sich dann da sicher.
Und, so und steigen am Zuckerhut wieder aus.
Und steigen am Zuckerhut wieder aus, ja. Da streitet man sich dann immer, wer die Dienstreise begleiten darf.
Das glaube ich, dass da viele Hände hochgehen. Kommen Emil und Samu denn zurück oder ist das, wenn das Zuchtbuch das vorgibt, dann auch ein abgeschlossener Prozess und eine Übergabe?
Das ist im Einzelfall unterschiedlich. Also das könnte durchaus sein, es ist bei Emil und Samu in dem Fall unwahrscheinlich, aber es kommt auf jeden Fall in beide Richtungen vor. Also es kann auch sein, dass man ein Ex-Frankfurter wieder zurückkommt, kommt schon vor. Also es hängt
Heimweh.
Immer ein bisschen an der Populationsgröße und natürlich auch daran, wie alt die Tiere werden oder wie viele Halter es weltweit so gibt.
Das Zuchtbuch praktisch gibt vor, wann ein Tier den Frankfurter Zoo verlässt. Wer führt das Zuchtbuch?
Das ist sehr unterschiedlich. Das ist so ein bisschen auch eine traditionelle Sache. Zum Beispiel für Orang-Utans war das lange im Zoo Karlsruhe. Hier bei uns ist das Zuchtbuch für die Socorro-Taube oder für die Rostkatze angesiedelt. Das machen in den meisten Fällen die Kuratoren und Kuratorinnen an Zoos. Also das sind Biologen, die hier angestellt sind mit einem zoologischen Hintergrund. Und da gibt es richtig komplizierte Computerprogramme, wo alle Individuen, die europaweit oder weltweit, je nachdem, was für eine Art von Zuchtbuch das ist, die zu einer Tierart gehören, erfasst sind.
Okay, und das sind nicht, nur um das nochmal zu klären, das sind nicht die Katzenvideos im Internet, von denen wir jetzt reden, sondern
wir reden von extrem bedrohten Tierarten, die in wenigen, manchmal nur einer Handvoll Tiere in Menschenobhut überhaupt noch da sind und manchmal auch nicht viel mehr in der Natur. Und da kennt man also wirklich jedes Individuum und weiß genau den Hintergrund und die Abstammung. Und da wird dann genau berechnet, wer ist mit wem wie verwandt. Und wenn die Babys haben, weiß ich, wann werden die geschlechtsreif, wann müssen die eine eigene Familie gründen und mit wem tun sie das am besten, damit am wenigsten Inzucht passiert. Und dann wird ausgerechnet, in welchen Zoo die am besten passen. Und das kann halt durchaus schon mal weit weg sein.
Klingt nach einem genauen Fortpflanzungsplan. Da muss der eine oder andere Pfleger oder die Pflegerin wahrscheinlich den eigenen Urlaub auch mal umlegen, damit es dann klappt in der Zeit, oder?
Ja, das ist manchmal so. Also wenn wir Tiere haben, die wirklich ein bisschen empfindlicher oder sensibel sind, dann begleitet die durchaus einen Tierpfleger, den die schon lange kennen, oder eine Tierpflegerin auf so eine Reise, um die Umgewöhnung und die Eingewöhnung leichter zu machen. Und dann wird auch Futtervorrat mitgenommen, dass das alles ein bisschen entspannter vonstatten geht.
Okay, das verstehe ich ja. Hunger hat man ja immer hinterher. Also, worin besteht die große Aufgabe eines Zoos, eben eine bestimmte Art fortzuführen? Und wir sind, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bei Tauben und bei einer bestimmten Art von seltenen Katzen dann führend?
Genau. Zum Beispiel bei der Socorro-Taube ist das eine ganz interessante Geschichte. Die war tatsächlich in der Natur ausgestorben oder ist es im Prinzip immer noch, hat aber im Zusammenschluss von einigen Zoos und Privathaltern überlebt. Und man hat es geschafft, aus ein paar Handvoll von Tieren diese Art wieder zu einer tragfähigen Population zurückzuzüchten. Und in dem besonderen Fall auch hat man es geschafft, den Lebensraum dieser Taube wiederherzustellen. Das ist eine einzige Insel vor der Baja California, wo die leben. Und da hat man es geschafft, den Lebensraum zu schützen, die letzten Bäume, auf denen die untergekommen sind und so weiter, wieder zu renaturieren, sodass es jetzt dann bald anfangen wird, dass man diese Tiere, die nur in Menschenhand überlebt haben, wieder an dem Originalherkunftsort auswildern kann. Das ist natürlich
okay, über Auswilder müssen wir gleich nochmal sprechen, weil da haben Sie ja auch Erfahrung. Und zwar genau mit der Auswilderung von Zoonashörnern, die vorher auch keine Wildnis kannten, und der Wiederansiedlung des Przewalski-Pferdes.
Auch, genau, ja.
Spreche ich es falsch aus?
Przewalski, doch,
Przewalski. Gut, ich brauchte einen kleinen Anlauf, aber es ist das Przewalski-Pferd. Wir reden gleich über das Auswildern und ob Sie auch manchmal nachts alleine einfach so durch den Zoo spazieren. Dr. Christina Geiger ist heute mein Gast. Dr. Christina Geiger hat einen neuen Job. Den Arbeitsplatz kennt sie aber. Sie ist jetzt Zoodirektorin und war dort seit 2007 aber schon Zoo-Tierärztin. Jetzt in neuer Funktion achten Sie auf ganz unterschiedliche Aufgaben. Auf jeden Fall sind neue Aufgaben dazugekommen. Sind Sie noch in der Eingewöhnungsphase oder fühlen Sie sich getragen von dem Team, was Sie auch eigentlich schon kennen? Neue Position natürlich jetzt als Chefin.
Also es ist eine Mischung von allem. Also ich habe natürlich das Glück, dass ich die Leute zum großen Teil schon kenne, auch wenn ich das Büro gewechselt habe. Aber die Menschen, die in der Nähe von dem Büro unterwegs sind, die kenne ich. Aber es sind schon auch Aufgabenbereiche, an die ich mich erst gewöhnen werden muss. Und tatsächlich hat auch eingesetzt, dass ich einen anderen Blick drauf habe. Zum Beispiel fällt mir jetzt viel deutlicher auf, wo überall Farbe abblättert. Das war mir als Tierärztin irgendwie nicht so wichtig.
Viele Menschen kommen mit Freude in den Zoo, beobachten die Tiere, verbringen eine schöne Zeit. Andere bemängeln die Zoohaltung, sind Kritiker der Zoohaltung und sagen, ach, die Tiere, die leiden in Gefangenschaft, das ist keine artgerechte Haltung. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?
Solche Kritik ist wichtig. Wir fragen uns auch selber immer, ob wir alles richtig machen. Wir sind auch genau wie jeder andere Tierhalter unter der Bewachung von den Aufsichtsbehörden. Wir haben vor jedem Transport eine Kontrolle unserer Tiere durchs Veterinäramt. Also wir sind da auch nicht nur von uns selber und von den Besuchern, sondern auch von den Behörden überwacht. Das finde ich ganz wichtig. Und natürlich ist es so, dass man auch nicht immer allen Anforderungen so gerecht werden kann. Wir haben zum Beispiel auch eine schöne große Anlage für Tiger. Die ist sehr naturnah. Die hat viele Bäume, viele Versteckmöglichkeiten. Da ist ein Bambuswäldchen. Und die ist dann so groß, dass der Tiger sich natürlich, wenn er keine Lust hat, gesehen zu werden oder einfach sich mal zurückzieht, dann muss man schon sehr, sehr suchen, um ihn überhaupt zu entdecken. Wir empfinden das als eine sehr naturnahe Anlage, die dem Tiger ermöglicht, viele seiner Verhaltensweisen auszuleben. Aber dann gibt es eben Besucher, die sagen, ich habe Eintritt bezahlt, wieso kann ich den Tiger denn nicht sehen? Mhm. Da muss man eben so den Mittelweg finden zwischen der Tatsache, dass ich vielleicht mir ein paar Minuten mehr Zeit nehmen muss, in einem naturnahen Gehege ein Tier zu entdecken, versus einem sehr kleinen Gehege, wo ich natürlich garantiertes Tier sehe, wo ich aber davon ausgehen kann, dass es vielleicht nicht ganz so ideal zur Unterbringung ist.
Und sich das Tier vielleicht dann tatsächlich nicht wohlfühlt. Und die Art und Weise, wie wir Tiere in den Zoos halten, die hat sich ja im Laufe der Jahre auch geändert. Woran merke ich denn, ob sich ein Tier tatsächlich wohlfühlt? Nehmen wir als Beispiel das Affengehege. Ich glaube, die Besucher verbringen am meisten Zeit vom Affengehege, oder?
Ja, das kann gut sein. Und die Erdmännchen sind auch immer ein Rennen.
Ach, die Erdmännchen. Gut, da muss ich immer an den Autor Tommy Jaud denken, aber das ist was anderes.
Es ist wirklich so, dass wir natürlich erstens mal die Tierpfleger haben, die den ganzen Tag mit den Tieren arbeiten. Die sind da geschult, die erkennen genau, was ist an dem Tier heute anders als gestern, wie viel frisst es, wie viel müsste es fressen. Wir können viele der Tiere mittlerweile auch wiegen. Das sind lauter so indirekte Parameter. Wie sieht auch mal der Stuhl von den Tieren aus? Welche Farbe hat das Pipi? Wie viel Appetit haben sie? Wie glänzt ihr Fell? Das, was jeder Tierhalter so auch von sich zu Hause kennt, so Parameter, an denen man festmacht, ob ein Tier in Ordnung ist oder ob es irgendwo nicht stimmt oder irgendwas angleichen muss. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, die wir nicht unbedingt fragen können und die wir aber trotzdem an indirekten Parametern ablesen können, wie zum Beispiel Stress. Und da ist man mittlerweile ganz gut in der Lage, sowas zum Beispiel auch aus Kotproben zu bestimmen. Mhm. Da kann man bestimmte Hormone drin entdecken und anhand der Menge von diesen Hormonen in den Kotproben, vielleicht auch in Kombination mit einem bestimmten Zeitpunkt, wo irgendwelche Ereignisse waren, kann man dann ganz gut abschätzen, was ist ein normales Stressniveau für dieses Tier oder für diese Tierart und wann ist der Stress vielleicht höher und wann ist er weniger hoch. Und so versuchen wir eben, objektive Parameter zu finden und lernen darüber immer mehr, dass wir Stress nicht nur beobachten und ein Gefühl dafür haben, sondern es tatsächlich auch messbar machen, wie es den Tieren geht.
Und dann möglicherweise eben auch etwas ändern können, im besten Falle. Der Zoo begreift sich natürlich als Ort auch des Artenschutzes. Ich sage jetzt natürlich, das war nicht immer so, aber das wird ja auch ein großer Teil ihrer Arbeit eben auch sein. Viele Tiere stehen auf der sogenannten roten Liste. Das heißt, sie sind gefährdet, vom Aussterben bedroht oder in freier Wildbahn bereits ausgestorben. Welche Tiere sind denn das, die wir im Zoo noch haben, die es aber in der freien Wildbahn gar nicht mehr gibt?
Das ist eine ganze Anzahl von Tieren. In den Zoos insgesamt geht das über die 50. Und wenn man natürlich dann noch Amphibien und andere Arten dazu zählt, wird es noch mal mehr. Bei uns im Frankfurter Zoo haben wir zum Beispiel zwei Antilopenarten, die Morgazelle und die Addax-Antilope oder auch die eben schon erwähnte Socorro-Taube, die waren tatsächlich in der Natur ausgestorben und haben nur dadurch überlebt, dass ein paar Menschen sich zusammengetan haben, die noch in Gehegen gehalten haben, sodass diese Art sonst eigentlich von diesem Erdboden komplett verschwunden wäre. Und wenn man jetzt weiß, dass jede Tierart in Sachen Biodiversität in ihrer Nische eine ganz bestimmte Aufgabe in der Natur erfüllt, dann weiß man auch, dass die Folgen, die das hat, wenn eine solche Tierart wegfällt, für uns vielleicht teilweise unkalkulierbar sind. Das heißt, da bricht ein Zahnrädchen aus einem sehr komplexen Uhrwerk raus und es dauert vielleicht eine ganze Weile, bis die Maschine insgesamt zum Stehen kommt, aber dafür sind die Folgen dann mit Wucht da.
Genau, und das ist das Thema der Artenvielfalt, ganz, ganz wichtig und eine Aufgabe, die sich der Zoo auf die Fahnen geschrieben hat. Und umso größer war ja auch im letzten Oktober die Freude, als ein kleines Fingertierchen das Licht der Welt erblickt hat. Das war eine echte kleine Sensation, denn wo es die sonst nur gibt, das könnt ihr jetzt A mal googeln oder euch gleich von uns erzählen lassen. Hier im hr3 Sonntagstalk Zoobesucherin Bärbel Schäfer und Zoodirektorin Dr. Christina Geiger im Gespräch. Dr. Christina Geiger ist mein Gast des Tages im hr3 Sonntagstalk. Tierärztin war sie lange im Frankfurter Zoo, jetzt ist sie Zoodirektorin und wir haben gerade über die rote Liste gesprochen, also Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Und wahrscheinlich gab es eine kleine pandemietaugliche Party, die Sensation im Oktober, als ein kleines Fingertier zur Welt kam. Die gibt es sonst nur auf
Madagaskar.
Gehören zu den Lemuren und sind eben auch auf der roten Liste. Das ist dann ein Erfolg für ein Zoo wie Frankfurt?
Ja, das ist was ganz Besonderes und gerade diese Tiere werden auch nicht von besonders vielen Zoos oder Einrichtungen, wissenschaftlichen Einrichtungen gehalten, sodass da auch wirklich, man könnte sagen, all eyes on us, also alle, die sich mit dieser Tierart auskennen, fiebern wirklich jeder einzelnen Schwangerschaft oder Trächtigkeit mit und sind sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ist das ein Erfolg für das Team des Frankfurter Zoos, wenn man so eine Tierart dann Nachwuchs bekommt?
Das ist schon ein Erfolg, aber da sind so viele Faktoren dran beteiligt, ob das klappt oder nicht klappt, dass man sich auch damit abfinden muss, wenn es nicht funktioniert. Aber bei dem Fall ist es so, da gehört wirklich viel Fingerspitzengefühl dabei, auch wie die Paarung abläuft und ob man überhaupt ein Männchen und ein Weibchen zusammenlassen kann für die Paarung. Da ist wirklich viel Know-how und Beobachtung der Tiere gefragt. Das ist gar nicht so einfach.
Die sind Fingerspitzengefühl beim Fingertierchen.
Ja, okay, das war jetzt ein Burner. Nein, die Spinnefeind, Männchen und Weibchen, wenn man sie zum falschen Moment zusammenlässt und das Weibchen fängt dann an zu rufen und wird ganz unruhig, dann verändern sich die äußeren Geschlechtsteile und dann gibt es ein ganz kleines Zeitfenster von 2 bis 3 Tagen, wo man das Männchen guten Gewissens dazulassen kann, ohne dass es Blessuren davon
hat. Oh mein Gott,
insofern ist schon im Vorfeld einiges zu berücksichtigen und dann ist die Freude natürlich umso mehr.
Der verabschiedet sich wahrscheinlich zu Hause, der Fingertierchenmann mit so einem kleinen Koffer und weiß nicht, ob er lebend zurückkommt. Aber bei allem Spaß, der Frankfurter Zoo ist ja auch an verschiedenen Zuchtprogrammen beteiligt, zum Beispiel das für die Gorillas und der Bestand der in Freiheit lebenden Gorillas, der muss ja auch immer noch so ein bisschen unterstützt werden. Welche Rolle spielt da Frankfurt?
Wir spielen da eine Rolle einfach, indem wir darauf aufmerksam machen, was die Bedrohungen für die Tiere in der Natur darstellen. Im Moment haben wir natürlich mit unseren Individuen hier keinen direkten Einfluss auf einen Tierbestand in den Ursprungsgebieten, zumal die meisten Zoogorillas auch die Flachlandgorillas sind und sich viele Leute, wenn sie an die Gorillas denken, auf die Berggorillas beziehen. Die gibt es aber tatsächlich in keiner einzigen Zoohaltung. Und das ist also dramatisch, wie sehr der Lebensraum dieser Tiere schwindet durch die verschiedenen Dinge wie Koltanabbau, den man für Handyzubehör braucht, durch Rodungen für Feldanbau, durch Plantagen und all diese Dinge. Und das ist eben der Grund, warum wir sagen, wir müssen diese Tiere halten, gerade wenn es so eine charismatische Art ist, von denen es wirklich nur so wenig Individuen in nur einem so eingeschränkten Ursprungsgebiet in ihrem natürlichen Vorkommen gibt, dass wir uns hier ganz klar machen, wie wir mit unserem alltäglichen Konsumverhalten Einfluss auf so eine Art und auf die Originalherkünfte so einer Art nehmen können. Und deswegen müssen wir uns auch mit dem Lebensraum von Gorillas beschäftigen und diese Tierart auch hier bei uns im Zoo Frankfurt halten.
Genau. Und bevor man sich das neueste Handy immer gleich sofort kaufen will, doch nochmal überlegen, was hat das für Konsequenzen eben auch für die Natur? Wir haben eben gesagt, wir wollen nochmal das Auswildern ansprechen. Und klar, wir haben alle bestimmte Bilder davon. Die Kiste geht auf, das Tier läuft heraus und alles funktioniert. Aber Auswildern hat eine lange, lange Vorbereitung und kommt ja auch immer auf den Bestand in der freien Wildbahn an. Sie haben das erlebt, das Auswildern. Was ist das für ein Moment? Man hat dieses Kistentraining gemacht, war am Flughafen, hat die Tiere auf dem Flug begleitet. Und dann öffnet sich die Klappe.
Das ist tatsächlich gar nicht so spektakulär, wie man sich's vorstellt, denn es ist eine sehr komplexe Vorbereitung und die passiert natürlich stückweise. Deswegen sind die Tiere oftmals erst in sogenannten Eingewöhnungsgehegen, damit einfach der Übergang schrittweise erfolgt. Es dauert jahrelange Vorbereitung, da werden viele Untersuchungen nötig, einfach auch um zu verhindern, dass man Tierkrankheiten mit in die Natur schleppt und in die Bestände vor Ort, die man sich vielleicht im Zoo oder in einer anderen Haltung eingefangen hat. Da sind viele Behördensachen, viele Grenzkontrollgeschichten zu berücksichtigen und natürlich auch, dass das Tier wirklich fit genug ist, dass man dann irgendwann wirklich die letzte Tür aufmachen kann.
Und dass es dann auch da draußen überleben kann und nicht darauf wartet, dass der Pfleger mit dem Eimer mit den Fischen kommt dann, ne?
Genau, das ist natürlich das A und O. Das wäre fatal, wenn all die Mühen und all die Zeit, die man da rein investiert hat und vor allem auch die Flug- und Reisebedingungen für die Tiere umsonst wären, weil man dann eben einen Schritt verpasst. Und das ist also ein langwieriger Prozess. Da wird den Tieren als erstmal natürlich die Futterumstellung. Man nimmt erstmal noch gewohntes Futter mit und wöhnt die dann peu à peu an das, was es vor Ort gibt, was man dann vielleicht aus dem Nationalpark oder wo die Tiere rausgelassen wird, sammelt und dann mischt mit dem, was sie kennen. Dann wird das Gehege immer größer und größer. Dann müssen sie sich Wasser nicht mehr aus einem Trog, sondern vielleicht aus einer etwas schlammigen Wasserquelle selber organisieren. Und erst wenn man sieht, sie können das, das ist ein Prozess, der je nach Tierart über Wochen und Monate geht, kann man dann den allerletzten Schritt gehen und sie in einen bestimmten Bereich dann sich selbst überlassen.
Und dann müssen sie ja auch noch in die Gemeinschaft der bestehenden Herde vielleicht aufgenommen werden. Nicht, dass die dann wie so ein Eckensteher da alleine stehen und zwar aus dem Schlammloch trinken können, aber keiner will mit ihnen spielen oder sich fortpflanzen. Das wäre dann ja auch traurig.
Ganz genau. Das ist auch ein wichtiger Faktor, dass man schaut, in welchem Lebensstadium sind die Tiere. Mhm. Man muss abpassen, sind die noch jung genug, dass die vielleicht unbeeindruckt von anderen Konkurrenten mit in eine Herde aufgenommen werden oder sind sie so jung, dass sie noch nicht klarkommen können. Das sind wirklich, da muss man viel abpassen, viel Hintergrund und nicht jedes Tier passt und kann dann dafür letztendlich die Reise antreten.
Ich kenne den Begriff der Zukunft, aber Dr. Christina Geiger kennt den Begriff der Zukunft 2030 plus. Was sich dahinter verbirgt, klären wir gleich. Dr. Christina Geiger schaut schon mal auf den Kalender und weiß, Leute, bald kommt der Frühling. Und das heißt für den Zoo vielleicht auch, da kommen mehr Besucher und vielleicht ist der eine oder andere ja auch bereit für eine kleine Zoopatenschaft, Dr. Geiger. Das ist doch eigentlich immer ein ganz gutes Geschenk, oder?
Das ist ganz toll und da freuen wir uns auch sehr. Da haben wir auch in den letzten 2 Jahren gesehen, wie treu die Leute uns da wirklich unterstützt haben und das hilft uns wirklich viel. Und deswegen lade ich auch weiterhin gerne dazu ein, eine Patenschaft zu übernehmen und man kann ja sein Patentier dann auch am Patentag hier bei uns im Zoo besuchen. Aber auch an allen anderen Tagen natürlich.
Ja, das muss man ja sagen. So ein Faultier oder ein Pinguin oder Löwe, da werden ja jährlich über 65 Tonnen Äpfel, zig Tonnen Karotten, 16 Tonnen Fisch, 20 Tonnen Fleisch verfüttert. Das kostet aber als Pate oder als Patin habe ich dann nochmal so ein Special Day mit meinem Patentierchen, ja?
Genau, da kann man nochmal besondere Einblicke erleben. Da sind dann auch die Tierpfleger extra dafür noch da und erzählen wirklich Sachen, die man sonst nicht so mitbekommt. Man kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, ja, und kriegt nochmal einen ganz anderen Eindruck vermittelt, was eigentlich bei der Tierart so los ist.
Freie Wildbahn im Kleinformat, so ein bisschen so eine Art Tier-WG. Ist das richtig, wenn ich Zukunft 2030 plus so benenne?
Ja, also das ist sicher ein Teilaspekt.
Wie würden Sie es beschreiben als Profi? Was ist die Idee? Denn Sie wollen ja den Zoo weiterentwickeln. Sie wollen die Art und Weise, wie man Tiere uns Besucher und Besucherinnen präsentiert, noch weiterentwickeln. Welche Schritte wollen Sie gehen, Dr. Geiger?
Also das Erste ist natürlich, dass wir sehr viele wirklich alte Anlagen haben, die an vielen Stellen das Arbeiten für die Mitarbeiter und natürlich für die Tiere ein bisschen schwierig machen. Und vor allem ist es für die Besucher dann schwer zu vermitteln, wo da der Naturschutzgedanke sein soll. Also ist es ja in Ordnung, wenn ich vielleicht noch ein sehr altes Haus habe mit gekachelter Wand. Ich kann es dem Tier darin gemütlich machen. Das hat vielleicht andere Anforderungen an sein Gehege. Aber wir möchten natürlich gerne auch vermitteln, was bedeutet so ein Tier in seinem Lebensraum? Welche ökologische Nische erfüllt es da? Welche Bedeutung hat es, wenn wir mit unserem Verhalten hier den Lebensraum zerstören? Und damit die Menschen da mitgenommen werden können und sich reinfühlen können in diese Landschaft und auch wirklich mit Herz und Seele dabei sind und sich dafür interessieren, ist es natürlich wichtig, dass dieser Lebensraum ihnen wirklich schlüssig erklärt und präsentiert wird. Und da müssen wir an vielen Stellen hier noch viel nachjustieren. Und das haben wir in unserer Konzeptstudie Zukunft 2030 Plus in die Wege geleitet und hoffen, dass wir das jetzt eben peu à peu umsetzen können.
Okay, so ein bisschen wie im Klimahaus in Bremerhaven, wo man ja unterschiedliche Temperaturen und Regionen unseres Planeten betreten kann. So stelle ich mir das dann auch vor, dass man Originallandschaften dann sieht, in denen vielleicht auch unterschiedliche Tierarten, die ja auch in der Natur nicht tatsächlich, in der echten Natur jetzt voneinander getrennt sind, dann vielleicht zusammen sind in einem Gelände.
Ja, das kommt der Sache ganz toll nah. Genau so stellen wir uns das vor. Aha. Genau, perfekt.
Schön.
Das ist wirklich spannend. Das ist der Plan. Also es ist ja auch so, dass die Tiere innerhalb von einem Lebensraum auch verschiedene Teilbereiche bewohnen. Es gibt ja welche, die leben am Erdboden und also zum Beispiel Hörnchen oder Erdmännchen. Dann gibt es welche, die leben in den mittleren Etagen, zum Beispiel sowas wie ein Okapi, ein großes Huftier. Und dann gibt es die ganz großen wie eine Giraffe, die eher so in den Baumwipfeln weidet, sodass man so ein Gehege eben auch dreidimensional nutzen kann und dadurch eben auch in einem Zoo, der wie wir mitten in der Innenstadt liegt, den Raum der Tiere von der Qualität her optimal gestalten kann, wenn wir eben an der Quantität vielleicht Abschläge machen müssen. Und wenn man die Tierarten dann zusammenhält, dann kann man natürlich der einzelnen Art dadurch ein viel größeres Platzangebot geben, als wenn man für jedes Tier ein einzelnes kleineres Gehege herstellen müsste.
Das und stimmt.
Es ist natürlich dann auch nachvollziehbar, wie die verschiedenen Nischen im natürlichen Lebensraum gefüllt werden. Und es ist für die Tiere natürlich auch total spannend und für die Besucher auch zu sehen, wie interagieren die, wer stibitzt vielleicht wem das Futter oder piekst wen in den Popo, das haben wir jetzt schon teilweise.
Was macht der Brillenbär da mit den Waldhunden?
Also, genau.
Komm, jetzt habe ich noch eine Frage, das wäre vielleicht meine letzte heute. Für uns als Besucherinnen ist es ja ganz toll, dass der Frankfurter Zoo ein Innenstadtzoo ist. Rollen Sie da manchmal mit den Augen und denken, ach, mein Gott, so ein ganz neues Gelände irgendwo kurz vor Offenbach, das wäre vielleicht für uns auch ganz toll.
Natürlich wäre das so eine Traumvorstellung, aber ich glaube, das sind so die Ideen und Gedanken, die dem Innenstadtzoo auch das Knick brechen können, weil aufgrund dessen hier auch einfach viele Jahre nichts investiert wurde und mit den Folgen haben wir jetzt noch zu kämpfen. Ich finde es aber einfach super, dass wir in der Innenstadt sind, weil wir hier so in den Stadtteil und ins Kulturangebot eingebunden sind und wir zwingen die Leute zu einer nachhaltigen Anreise, weil die Parkplatzsituation hier so katastrophal ist.
Das stimmt.
Aber man kommt super mit zwei U-Bahn-Stationen und der Tramstation hierher. Insofern denke ich, merke ich auch an den Schulklassen, wir sind wirklich gut in den Alltag einzubinden. Ein Zoobesuch ist immer drin.
Das stimmt. Und so viele Tierarten, das haben wir heute besprochen. Ich glaube, wir haben Lust gemacht auf einen Zoobesuch. Und wer mehr machen möchte, kann natürlich Pate oder Patin werden, sich den Zoofreunden anschließen, Naturbotschafter werden oder einfach Tiermedizin studieren und dann ihre Stelle übernehmen. Die ist ja jetzt frei als Tierärztin.
Ja, so sieht's aus, genau. Die ist bald frei und wird ausgeschrieben.
Liebe Direktorin des Frankfurter Zoos, das war sehr schön, Sie kennenzulernen hier im HR3 Sonntagstalk. Jetzt am Ende können Sie es mir doch verraten. Was ist Ihr Lieblingstier?
Ja, die Elefanten und Kaninchen.
Die Kaninchen. Dr. Christina Geiger, viel Erfolg und ein gutes Händchen für Ihre neue Tätigkeit.
Danke vielmals, alles Gute Ihnen auch.
Zu Hause in Hessen.